Im Rahmen der öffentlichen Vorlesungsreihe Materialien im Wandel der Zeit, der Weg zu maßgeschneiderten Werkstoffen, sprach gestern Abend Professor Ludwig Schulz zum Thema Vom Schweben auf Magnetfeldern, die wundersame Welt der Supraleiter. Hören Sie jetzt einen Mitschnitt dieser Vorlesung.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu der heutigen Ringvorlesung über Materialien im Wandel der Zeit. Und es ist mir besondere Freude, dass wir heute einen hochrangigen Redner gewonnen haben, hier uns einen Vortrag zu halten über, nein, der Titel steht noch nicht da, über Supraleitung und Magnetismus, denn das ist sein Hauptarbeitsgebiet und da ist er international, das darf man wohl sagen, einer der führenden Wissenschaftler weltweit. Er ist auch kein Unbekannter für uns hier in Göttingen, denn er hat hier Physik studiert und am Institut für Materialphysik oder Metallphysik, wie es damals hieß, diplomiert und promoviert. Dann, wie es sich für einen guten Naturwissenschaftler gehört, ist er für ein Jahr in die USA gegangen, an das IBM-Zentrum in Yorktown Heights. Und als er zurückkam, ging er dann in das Forschungslabor der Firma Siemens nach Erlangen und hat sich dort, wie bereits in der Diplom- und Doktorarbeit, mit der Supraleitung auseinandergesetzt und dann auch schon bereits mit magnetischen Materialien. Bei der Firma Siemens war er insgesamt 13 Jahre und hat, weil er dort intensiv Grundlagenforschung weiterhin betrieben hat, etwas, was heutzutage in der Industrie leider immer seltener wird, hat er dann drei Rufe auf C4-Professuren erhalten, an die TU Berlin, an die Universität Ulm und nach Dresden, an die Technische Universität. Den letzten Ruf hat er angenommen und hat dort ein sehr großes ehemaliges Akademieinstitut übernommen und erfolgreich geleitet. Es blieb dann auch nicht aus, dass er mehrfach geehrt wurde mit dem Masing-Preis der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde, dann Preis für seine Arbeiten für magnetische Materialien, den sogenannten Ismanan-Preis. Ich will das jetzt nicht auseinander dividieren, was dahinter steht. Es geht wiederum um magnetische Materialien, nanokristalline Materialien und so weiter. Er ist besonders erfolgreich in der Präsentation seiner Ergebnisse, auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, hat in Dresden einiges bewegt, wie die Nacht der Wissenschaften. Das ist bei der Bevölkerung sehr gut angekommen. Er hat größere Tagungen organisiert, bis zu 3.000 und 4.000 Mitgliedern. Aber er ist auch wissenschaftlich sehr aktiv mit insgesamt 530 Publikationen. Und was besonders bemerkenswert ist, diese Publikationen wurden mehr als 10.000 Mal von anderen Arbeitsgruppen zitiert. Wir freuen uns, Ludwig, dass du die Einladung nach Göttingen angenommen hast. Und wir freuen uns auf deinen Vortrag, der von Experimenten begleitet wird.
Ja, vielen Dank, Rainer, für die freundliche Einführung. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte Sie herzlich begrüßen in Superconductivity City. Allerdings möchte ich, bevor ich anfange, ganz herzlich begrüßen Frau Hasen, die Frau meines verstorbenen Lehrers und Doktorvaters hier in Göttingen. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie auch hergekommen sind, Frau Hasen. Ja, hier in der Aula, das ist natürlich ein ganz besonderes Gefühl, in der Aula zu sein. Also, ja, das erste Mal war ich hier in der Aula zur feierlichen Immatrikulation, als ich mit dem Studium hier begonnen hatte, 1966. Später erinnere ich mich an die verschiedenen Prüfungen, Diplom- und Promotionsprüfungen, die in diesen Ethernhallen hier stattgefunden haben. Dann war ich auch mal wieder hier zur Begutachtung von Sonderforschungsbereichen und Ähnlichem. Und nun heute hier einen Vortrag halten zu können, ist etwas ganz besonders Erhebendes, sozusagen. Man schwebt, nicht? Und Schweben ist also etwas, was uns ja doch immer fasziniert. Wenn wir allerdings darauf angewiesen sind, das nur machen zu können, wenn wir ein besonderes Glücksgefühl haben, dann ist es einfach zu selten. Wir möchten eigentlich immer, wir möchten auch stabiler schweben. Und das können wir eigentlich viel besser, wenn wir der Physik vertrauen und dann in der Folge auch darauf aufbauen, der Technologie. Und deshalb kann man sich überlegen, wie man schweben kann, dieses erhabene Gefühl häufiger haben zu können. Und da ist eine Methode Schweben auf Magnetfeldern und in dem Fall jetzt speziell vermittelt durch die Supraleitung. Ich möchte also jetzt im Laufe des Vortrags zunächst mal generell auf das Schweben eingehen, dann über Supraleitung sprechen. Was macht die Supraleitung aus? Ich komme zu Hochtemperatur-Supraleitern. Hier werden Sie sehen, dass die Physiker auch mal zu scherzen belieben, was hohe Temperaturen anbelangt. Und schließlich möchte ich zu dem Schweben auf Magnetfeldern mithilfe der Supraleitung kommen und zum Supratrans. Ich versuche immer, ob das von hier aus auch funktioniert. Ja, warum wollen wir schweben? Natürlich, weil es eine Faszination ist, aber auch, weil es rein technisch gute Gründe dafür gibt. Es gibt keine Reibung und des Weiteren auch, wir können eine weiche Lagerung haben, wir können uns vorstellen, dass wir komfortabel reisen, hohe Geschwindigkeiten und minimalen Verschleiß dann bekommen. Aber wie können wir schweben? Da gab es im vorletzten Jahrhundert den Sam Earnshaw, der postuliert hat, ein Schwebezustand kann nicht durch feste Ströme oder Magnetfelder erreicht werden. Das heißt, es gibt im ungeregelten Zustand kein stabiles, berührungsfreies Schweben, wenn wir mit Magneten arbeiten. Gut, im Laufe des Vortrags werde ich zeigen, dass wir zwar nicht mit Magneten, sondern mit Supraleitern arbeiten, da wird das gehen, aber ich muss das auch einschränken. Der Sam Earnshaw hat hier etwas geirrt, es geht doch. Es gibt nämlich diamagnetische Materialien, die schweben können. Und wie kann man das zeigen? Man kann ein Magnetfeld nehmen und ein Diamagnet möchte nicht in ein Magnetfeld hineingehen. Wie kann man ein Magnetfeld leicht erzeugen? Man nimmt einen Ringstrom, zum Beispiel nimmt man einen Kupferring hier, schickt hier Strom durch. Gut, das geht nicht ganz so einfach, man muss ein paar Anschlüsse dran machen. Man macht auch viele Windungen, dann wird das Magnetfeld viel besser. Und das Magnetfeld wird dann so aussehen, dass es eben einen solchen Verlauf hat, legt man nun ein diamagnetisches Material hier drauf, dann können wir schweben. Was man braucht, natürlich ist ein extrem hohes Magnetfeld, denn dieser diamagnetische Effekt ist sehr klein. Und das Ganze wurde in Nijmegen gemacht. Und ja, was ist etwas diamagnetisches? Was legt man hier drauf? Nehmen wir mal Wasser. Hier sehen wir einen Wassertropfen. Was kann noch schweben? Ja, wo ist Wasser drinnen? Hier ist auch Wasser drinnen. Es schwebt auch. Wo geht das noch? Da hier ist auch Wasser drin. Der Kerl schwebt auch. Also das Experiment, wie gesagt, wir haben das nicht gemacht, das wurde in Nijmegen gemacht. Wurde auch ausgezeichnet als eins dieser mit dem Ignorant Nobel Award für ein überflüssiges Experiment. Aber nur einfach mal, um zu zeigen, dass eben im Prinzip so ein Schweben geht. Gut, wie kann man noch schweben? Ja, wir Deutschen lassen in China schweben. Selber machen wir das hier nicht. Und das ist also der Transrapid, wie er in Shanghai fährt. Ich glaube, wenn ich hier stehe, ist es doch günstiger. Der Transrapid, wie er in Shanghai fährt, man hat hier eine Strecke eingerichtet vom Flughafen bis in die Stadt hinein. Ich hatte bisher noch nicht das Glück, damit fahren zu können, aber Leute, die das gemacht haben, haben berichtet, dass es ganz toll geht natürlich. Gut, in Deutschland hat man das auch vor. Das wäre dann das Transrapid-Projekt für München. Mal sehen, was jetzt die neue Regierung dann zustande bringt, ob da tatsächlich auch so ein Hightech-Projekt mal in Deutschland zum Schweben kommt. Gut, wieso schwebt der? Wie macht der Transrapid das? Nun, man hat hier eine Schiene, die unten, also an beiden Seiten, das ist hier die eine Seite nur, ein magnetisches Material hat. Dann hat man einen Bügel, der unter die Schiene reicht. Hier hat man einen Elektromagneten. Und dieser Elektromagnet wird jetzt erregt, indem Strom hier hindurch fließt. Wir sehen hier die Ampere-Anzeige. Wenn der Strom hochgefahren wird, dann steigert sich das Magnetfeld und die Kraft, die Anziehungskraft, wird größer, sodass es das anzieht. Je näher das kommt, umso stärker wird die Kraft bei konstantem Strom. Das heißt, man muss augenblicklich den Strom wieder nachregeln. Also der regelt hier jetzt hin und her. Wenn er ein bisschen rankommt, muss er loslassen. Wenn er zu weit weg ist, muss er wieder anziehen und so weiter. Er regelt 100.000 Mal pro Sekunde. 100 Kilohertz Regelung ist hier dabei. Dann muss er natürlich auf der Schiene bleiben. Da hat er hier nochmal solche Magneten, die auch regeln, sodass es also ein recht kompliziertes Kontrollsystem ist, um das Ganze zu machen. Und zum anderen, es greift hier unten drunter. Aber wie man sieht, das System funktioniert und ist sicherlich für Langstrecken ein sehr interessantes System. Gut, was können wir noch lernen von diesem System, wie man einen Antrieb baut, der berührungsfrei ist? Und der Transrapid hat einen Linearmotor. Was ist ein Linearmotor? Nehmen wir einen Elektromotor, der würde dann in etwa so aussehen. Dann montieren wir erstmal die Kappe ab, dann sieht er so aus. Und er hat also außen einen Stator, das sind Wicklungen, Kupferwicklungen. Und innen hat er den Rotor, das sind entweder Kupferwicklungen oder Permanentmagnete, je nachdem, wie der erregt wird. Jetzt nehmen wir diesen normalen Elektromotor und schneiden den hier auf, biegen den auseinander und ziehen den in die Länge. Und wenn er schon mal so lang ist, dann können wir ihn auch beliebig lang machen und dann kann er die ganze Fahrbahn über liegen. Insofern ist der Linearmotor nichts anderes als Elektromotor. Der Elektromotor arbeitet berührungsfrei natürlich. Er hat Lager. Die Lagerung wird durch diese Hebemagnete beim Transrapid gemacht. Und der Antrieb geht eben auch berührungsfrei. Und so kann das Fahrzeug berührungsfrei jetzt fahren. Gut, das Ganze genügt uns noch nicht. Wir sehen, wir müssen hier eine sehr starke Regelelemente mit einbauen. Wir haben auch von der Geometrie her ein großes Problem. Das Fahrzeug greift unter die Schiene. Ich werde am Ende nochmal auf Möglichkeiten für einen Weichenbau zurückkommen. Da sehen wir, dass der Transrapid enorme Probleme hat und damit als ein Nahverkehrssystem, als ein Verteilungssystem in Fabriken oder so etwas für uns ungeeignet erscheint. Und wir denken einfach, dass man mit anderen Systemen mehr machen kann. Nämlich dann, wenn man ein stabiles Schweben erzeugen kann, wenn man keine Regelung braucht, sondern allein aufgrund der Eigenschaften der Materialien ein Schweben bekommt. Und das wollen wir mit Hilfe der Supraleitung anstellen. Und ich komme damit dann jetzt zur Supraleitung. Wann wurde die Supraleitung erfunden? Es ist jetzt 94 Jahre her, 1911 wurde es erfunden. Und dazu zunächst, um ein ganz leichtes Verständnis der Supraleitung zu bekommen, sollte man sich erstmal überlegen, was ist der elektrische Widerstand? Und die große Frage im Jahr 1910 war etwa, wie verläuft der elektrische Widerstand bei sehr tiefen Temperaturen? Nun, die Experimentatoren waren in der Lage, in der Temperaturskala bis zu 20 Kelvin zu gehen. Jetzt muss ich ein bisschen was zur Temperaturskala sagen. Also es gibt den absoluten Nullpunkt der Temperatur, der liegt bei minus 0 Kelvin oder minus 273 Grad Celsius. Entsprechend 0 Grad Celsius sind 273 Kelvin. Wir bewegen uns also in einem sehr tiefen Bereich, 20 Kelvin, der Bereich, bis zu dem man 1910 runterkam, messen konnte, das wären dann eben minus 253 Grad Celsius, also schon ganz schön kalt, nicht? Gut, und man hat festgestellt, dass ein Metall einen solchen Verlauf des Widerstandes als Funktion der Temperatur hat, aber keiner wusste so recht, wie geht es hier unten weiter. Drei Möglichkeiten wurden diskutiert. Man wusste zu der Zeit bereits, es müsste äußere Elektronen geben, die also sich von den Atomen lösen können, die beweglich sein können. Man hat gewusst, wenn man eine elektrische Spannung anlegt, dann gibt es eine Kraft auf Elektronen und die Kraft beschleunigt diese Elektronen und dann prallen die Elektronen irgendwo drauf, es gibt Reibungsverluste und so entsteht dann der elektrische Widerstand. Das war das Bild, was man damals hatte. Heutzutage ist das Bild durch die Quantenmechanik sehr stark geändert und modifiziert und viel, viel genauer, viel, viel besser. Aber das war zunächst einmal die Annahme. Gut, wie würde das jetzt verlaufen? Diese drei Möglichkeiten wurden diskutiert. Eine Möglichkeit war, es kommt alles zur Ruhe beim absoluten Nullpunkt und dann gibt es auch keine thermischen Schwingungen der Atome mehr, sodass die Elektronen sich vollkommen frei bewegen können. Der Widerstand geht auf Null. Der Meinung war im Übrigen auch Einstein. Und man freut sich ja, dass Einstein auch mal fehlgelegen hat. Das ist jedenfalls nicht die richtige Lösung gewesen. Eine andere Möglichkeit war, es kommt alles zur Ruhe. Das heißt, es frieren auch die Elektronen ein. Der Widerstand wird unendlich. Auch das ist nicht richtig. Richtig ist im Prinzip die Lösung, es gibt einen Restwiderstand. Das wurde dann auch in viel späteren Jahren gemessen. Aber es ging zunächst mal darum, eben das experimentell zu machen? Und kann man das so messen? Gut, diese Lösung, ich sage zwar, ist die richtige, aber nicht immer. Denn Kamerlingh-Onnes in Leiden war der Erste, der in der Lage war, Helium zu verflüssigen. Helium als ein Edelgas wird flüssig bei minus 269 Grad Celsius oder 4,2 Kelvin genau. Und ja, so wie Wasser eben siedet bei 100 Grad Celsius, macht das Helium bei 4,2 Kelvin. Und er war der Erste eben, der das schaffte, der hat im Jahr 1909 als Erster das Helium verflüssigen können und hat dann im Jahr 1911 diese Messungen gemacht. Und er hat dafür Quecksilber genommen. Das heißt, er war es nicht, es war sein Assistent. Und er hat seinem Assistenten gesagt, nimm mal dieses absolut saubere Quecksilber und das wird ja fest dann bei tiefen Temperaturen und misst da einfach, man macht da Spannungskontakte dran und misst den Widerstand, wenn du das in flüssiges Helium hineintauchst. Und der Assistent kam da sehr aufgeregt zurück zu seinem Meister und sagte, ich kann gar nichts mehr messen. Ich messe absolut keine Spannung mehr, wenn der Strom durchfließt. Ja gut, wie das nun mal so üblich war, vielleicht in früheren Zeiten, der Meister sagte jedenfalls, du hast da wieder so Mist gemacht, hast die Spannungskontakte abgebrochen, komm, ich komm mal mit, ich schaue mir das mal an. Gut, er hat holländisch geredet mit ihm, vielleicht waren es nicht exakt die Worte. Jedenfalls kommt er hin und sagt, wieso, da ist doch ein Widerstand. Und dann misst man doch eine Spannung, was hast du überhaupt? Und dann hat sich auch der Assistent gewundert, warum, und dann hat Kamerlingh-Onnes sich die Apparatur genauer angeguckt und dann sah er, dass das Ventil, durch das das Helium nach außen strömen kann, denn Helium verdampft ja bei der tiefen Temperatur laufend, wie Wasser, das eben auf dem Herd steht, verdampft, wenn es siedet, nicht? Und das Abgasventil war zu und der Druck war angestiegen. Gut, wenn der Druck ansteigt, dann wissen wir, dass die Siedetemperatur ansteigt. Das machen wir, wenn wir mit dem Dampftopf kochen, dann erzeugen wir einen Überdruck und dadurch kann also die Wassertemperatur im Dampftopf auf 120 Grad ansteigen und dann wird dem das Fleisch viel schneller gar. Und wenn der Druck zu hoch wird, dann geht ihm das Sicherheitsventil auf und die Suppe ist an der Decke. Aber gut, er hat das rechtzeitig gemerkt, das Ventil ist also zu und die Temperatur war angestiegen, sagen wir mal vielleicht auf 4,3 Kelvin und er konnte einen Widerstand messen. Dann hat er aber gesagt, oh, wir fliegen gleich in die Luft, hat dieses Ventil aufgedreht, der Druck hat sich entspannt und die Temperatur ist wieder abgesunken. Und was war dann? Der Widerstand war weg. Und das war dann die Leistung von dem Kamerlingh-Onnes, der gesagt hat, oh, da steckt was dahinter. Das mache ich jetzt ein paar Mal und er hat eben diesen Temperaturbereich durch Ventil auf, Ventil zu, durchgefahren und hat gesehen, da passiert was ganz Drastisches, nämlich der Widerstand nimmt total ab. Und er war begeistert und hat sich überlegt, was könnte man für ein Wort wählen für diese Leitfähigkeit, diese besondere Leitfähigkeit. Und da er das Lateinische mächtig war, hat er das Wort super gewählt. Und damit heißt das Ganze Supraleitung, ein neuer Zustand der Materie. Und Superconductivity im Englischen dann, holländisch weiß ich jetzt gar nicht, wie es genau war. Jedenfalls war das erste Mal, dass der Ausdruck super für etwas Besonderes wirklich in Sprachschatz kam. Und wenn Sie heute mal sagen, oh, das ist ja super, denken Sie daran, das hat mit Supraleitung zu tun. Oder es wurde da zuerst verwendet. Gut, also auf die Weise war dann die Supraleitung gefunden, 1911, und er hat auch sofort den Nobelpreis dann dafür bekommen, wie überhaupt das Gebiet der Supraleitung absolut nobelpreisträchtig ist. Da gab es sehr, sehr viele schon. Was ist nun die Ursache der Supraleitung? Nun, zunächst mal der elektrische Widerstand, wie schon gesagt, Streuung der Elektronen am Atomgitter. Ist nicht ganz so einfach, es geht nur an Unregelmäßigkeiten des Atomgitters, das wissen wir heute. Und wenn wir das quantenmechanisch betrachten, ist es eine Umbesetzung der Quantenzustände, was hier passiert. Wie können wir uns dann vorstellen, einen widerstandsfreien Ladungstransport, also die Supraleitung? Wir müssen den Energieaustausch der Elektronen mit dem Gitter über die Streuung der Elektronen verhindern, obwohl wir freie Quantenzustände haben. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir die Elektronen in gebundene Zustände bringen können, die nicht aufgebrochen werden und somit können die Elektronen nicht beeinflusst werden und sie können sich frei bewegen und ohne Widerstand durch das ganze Material hindurchfliegen. Wir brauchen also eine Wechselwirkung zwischen den Elektronen und die erklären wir uns über Gitterschwingungen. Wir sprechen davon, dass sich Cooper-Paare bilden. Wechselwirkung über Gitterschwingungen, wie kann man sich das vorstellen? Ja, wir machen mal ein Gedankenexperiment. Wir nehmen hier ein 2,5 Gitter von Atomen. Wir nehmen von jedem Atom ein Elektron weg. Das heißt, das sind die Ionenrümpfe, die sind positiv geladen, jeweils ganz viele Ionenrümpfe hier. Und jetzt machen wir das Gedankenexperiment, dass wir zwei Elektronen wieder in unser Gitter hineinstecken. Also 1 und Elektron 2. Und wir überlegen uns, welche Auswirkungen haben diese Elektronen auf dieses Gitter von positiv geladenen Atomrümpfen. Nun, es gibt eine Anziehung. Es gibt eine Anziehung zwischen positiver und negativer Ladung. Das heißt, das Gitter wird verzerrt in dieser Weise hier. Und wir bekommen eine solche Gitterverzerrung. Das zweite gibt auch eine Gitterverzerrung. Wie wirken jetzt die beiden Gitterverzerrungen aufeinander? Und das kann man sich an einem Modell leicht vorstellen, ein mechanisches Analogon, solch eine Membran, auf der zwei Kugeln liegen. Wenn man da zwei Kugeln, die hier einsinken, herlegt, dann werden die irgendwann zusammenrollen. Das kennen die meisten, wenn man eine ziemlich weiche Matratze hat und da liegen zwei drauf, nicht? Dann sacken die so ein bisschen ein und irgendwann liegen die dann auch zusammen vielleicht. Nun, auf die Weise haben wir jetzt mal eine ganz, ganz grobe Vorstellung, wie so eine elastische Wechselwirkung passieren könnte. Diese Cooper-Paare können nun durch eine schwache Anregung nicht aufgebrochen werden. Wir sagen, der quantenmechanische Zustand ist stabil, eine Streuung ist nicht möglich und damit ist der Ladungstransport ohne Widerstand. Und wir bekommen Supraleitung. Durch starke Anregungen können die Cooper-Paare doch aufgebrochen werden, insbesondere thermische Anregungen. Und deshalb ist das Ganze ein Tieftemperaturphänomen, was natürlich sehr schade ist, nicht? Wenn wir bei minus 269 Grad Celsius arbeiten müssen, bei 4,2 Kelvin, das ist schon immer ein bisschen mühsam, aber es geht. Schauen wir doch mal an, wie diese Sprungtemperatur, dieses TC, bis zu dem eben die Supraleitung existiert und darüber nicht mehr, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt hat. Also Sprungtemperatur über der Jahreszahl, 1911 das Quecksilber hier und dann wurden einige Materialien gefunden. In den 80er Jahren tat sich dann überhaupt nichts mehr. Niobtra-Germanium, ein sehr schwer herzustellendes Material, war dann das mit Abstand beste Material. Man musste aber mit flüssigem Helium kühlen, bei 4,2 Kelvin sowieso. Und das beste Material, was hier den Weltrekord hatte bei der Sprungtemperatur, ist aber ein Niob-Titan. Und dieses Niob-Titan wurde dann entwickelt, insbesondere in den 70er Jahren wurden sogenannte Multifilamentleiter entwickelt, in den 80ern auch noch, in den 90ern kamen dann auch die Anwendungen. Und das ist ein Magnetresonanztomograph, hier wird gerade jemand hineingeschoben, aus meiner Sicht die wichtigste Neuerung in der medizinischen Technik der letzten 30 Jahre, die voll auf der Supraleitung beruht. Also hier drin ist eine Spule, eine supraleitende Spule, die ein Magnetfeld erzeugt. Dann gibt es noch Hochfrequenzspulen da drin, die sind normalleitend und damit kann man ins Innere gucken. Und wie schön man ins Innere gucken kann, sehen wir mal an diesem Knie als Beispiel. Hier ist also ein Meniskus und der Meniskus ist hier, der Innenmeniskus fehlt hier oder der ist abgequetscht. Das funktioniert also nicht mehr. Man sieht hier auch sehr schöne Kreuzbandplastik, die dieses Knie auch schon erfahren hat. Und das gleiche Knie vergleichen wir im Röntgenbild und hier sehen wir überhaupt nichts von diesen Details. Also dieses Magnetresonanztomographenbild ist extrem nützlich in der medizinischen Technik. Gut, hiermit haben wir eine sehr, sehr wichtige Anwendung der Supraleitung und das Ganze wird mit 4,2 Kelvin betrieben. Wir können es ja noch nicht besser. Wir würden es natürlich lieber mit anderen Kühlmedien betreiben. Die Hoffnung, dass das geht, kam auf 1986, als Bednarz und Müller am IBM-Forschungslabor in Rüschlikon bei Zürich dieses Material fanden. Das sieht eigentlich, so doll ist hier der Sprung eigentlich noch nicht. Nein, aber das war die absolute Sensation, dass so etwas passiert. Das hatte keiner für möglich gehalten. Viele wollten das auch nicht glauben. Aber nachdem das dann von anderen Gruppen bestätigt wurde, kurz darauf wurde diese Verbindung gefunden. Und im Februar 1987 wurde dann diese Verbindung gefunden. Schlussendlich, diese Elemente Yttrium, Barium, Kupfer und Sauerstoff. Schließlich wurde ein Jahr drauf, wurden diese beiden Verbindungen gefunden und dann später noch diese quecksilberhaltige Verbindung. Nun, wir können gleich überlegen, welche Materialien sind hier von Interesse nun heutzutage. Das Thallium ist nicht so ganz geschickt. dass metalliumhaltige Verbindungen, auch quecksilberhaltige Verbindungen, mag man nicht unbedingt, es sei denn, sie bringen andere Vorteile. Das ist allerdings nicht der Fall. Das heißt, anwendungsmäßig diese beiden Materialien hier von Interesse. Nun, wie ist das mit den diese thalliumhaltigen Verbindungen? Das liegt natürlich daran, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Berlinerin ihres Mannes überdrüssig war und dafür Thallium verwendet hat, mit großem Erfolg. Und wenn sie dann allerdings Barium genommen hätte, dann wäre der genauso mausetot gewesen. Aber zum Glück hat es nicht. Also ist Yttrium-Barium-Kupferoxid nun ein Material, vor dem also man keine Angst hat. Wenn man es sauber arbeitet, ist das auch in Ordnung. Gut, diese beiden Materialien, ja, jetzt kann man durch Kühlung mit flüssigem Stickstoff, 80% der Luft, die wir atmen, besteht aus Stickstoff. Und Stickstoff wird flüssig bei minus 196 Grad Celsius. Das ist sicherlich eine sehr niedrige Temperatur. Und damit kann man eigentlich umgehen, nicht? Also, das Kaltwasser eigentlich nicht, obwohl es ja fast minus 200 Grad Celsius sind. Ich meine, ich könnte auch meinen Finger hier ganz lange reinhalten. Soll ich mal? Ja. Dann könnte ich dann hier so draufschlagen und dann könnte ich Fingerpulver erzeugen. Eine große Produktion geht nicht, weil man kann es ja nur 10 Mal machen, nicht, dann ist es vorbei. Gut, also, aber immerhin mit flüssigem Stickstoff kann man doch umgehen und die Kühlung ist viel einfacher. Man braucht keine aufwendige Isoliertechnik, es ist alles viel leichter zu machen. Und damit kam natürlich das große Jubeln auf. Die ganze Elektrotechnik wird revolutioniert in kürzester Zeit und wir können das. Und von der Physik her sagt man, ja, die Sprungtemperatur ist in Ordnung, das geht. Und dann überlegt man sich, ja, wir brauchen aber auch wirklich einen Werkstoff. Und wie kriegen wir einen Werkstoff? Ja, da muss man erstmal schauen, welche Bedingungen nötig sind. Und vielleicht ist das nicht ganz so einfach, wirklich einen brauchbaren Werkstoff, ein brauchbares Material zu machen. Und das, ja, warum ist das so schwierig? Es ist in der Tat sehr schwierig, hier ein sehr gutes Material zu machen. Das liegt daran, wie die Atome angeordnet sind. Und wir sehen hier eine Kristallstruktur von diesem Yttrium-Barium-Kupferoxid. Und wir sehen, dass das Rote sind Sauerstoffatome, die sind überall, und das Schwarze sind Kupferatome. Und wir sehen hier eine Schicht aus Kupfer-Sauerstoff, Kupferoxid. Und wir sehen hier noch, also hier drinnen liegt noch eine, wir haben hier eine Doppelschicht Kupferoxid, dazwischen liegen Yttriumatome, das könnten auch andere sein, die sind jetzt nicht mehr so wichtig. Wir haben hier noch eine Reihe Kupfer-Sauerstoff, die spielt schon eine Rolle, allerdings die Supraleitung findet hier nicht statt, die spielt eine Rolle, damit diese Kupferoxid-Schichten supraleitend werden. Das heißt aber, wir haben eine Geschichte des Materials, und wenn wir jetzt uns vorstellen, dass die supraleitenden Elektronen oder diese Cooper-Paare hier drin konzentriert sind, in den beiden Doppelschichten, die sind ziemlich nah beieinander, die können wir als Einheit betrachten, aber diese Doppelschicht hier, die ist ein ganzes Stück weg. Einige Atomlagen, aber zu weit, um eine sehr, sehr gute Verbindung herzustellen. Das heißt also, wir können uns vorstellen, wenn wir einen elektrischen Strom fließen lassen wollen, mit diesen Cooper-Paaren, dann fließen die in diese Richtung ganz leicht, senkrecht dazu sehr schwer. Das hat Konsequenzen für die Herstellung eines Werkstoffes. Also wir haben diese Kupferoxidebenen senkrecht dazu, das nennen wir C-Achse, und wir haben einen Strom in den Ebenen sehr leicht, senkrecht dazu sehr schwierig. Wenn wir uns jetzt vorstellen, diese Oxide sind keramische Materialien. Ein keramisches Material, so wie wir es kennen von Kaffeetassen oder Waschbecken oder so, sieht, wenn man genauer anguckt, in etwa in dieser Weise aus. Das sind einzelne Körner, in denen die atomare Anordnung identisch ist. Wir haben hier die Striche, das sind diese AB-Ebenen, sollen das darstellen. Und wir sehen, dass die in dem Material beliebig angeordnet sind. Wir nennen das polykristallin und nicht texturiert. Ja, jetzt haben wir aber gesagt, dass der Strom nur in diesen Ebenen fließen kann. Wir müssen uns also jetzt vorstellen, wie wir Strom hier durchschicken können, wenn er nur in den Ebenen fließen darf. Also wir können hier zum Beispiel durchgehen, dann kommen wir hierher, dann müssen wir eigentlich hier oben hin und irgendwie können wir uns so durchwurschteln. Aber wir sehen, das ist eigentlich nicht die richtige Methode. Wir müssen hier was anderes machen. Wir müssen im gesamten Material, das wir herstellen wollen, diese Schichten ausgerichtet haben. Das ist nicht einfach. Wie sollen diese Supraleiter aussehen? Wir wollen mal Spulen wickeln, zum Beispiel für Magnetresonanztomographen. Das sind Kabel oder Drähte oder vielleicht auch Bänder, mit Bändern ist es sicher einfacher, von einem Kilometer Länge durchgehend, keine Störungen drin, ein Kilometer lang. Nicht? Wie schaffen wir das? Also die Bedingung ist, wir brauchen eine sogenannte C-Achsen-Textur. Das heißt, diese Richtung ist die sogenannte C-Achse und die muss über einen Kilometer lang im ganzen Band so parallel stehen. Überall voll ausgerichtet sein. Das ist eine große Anforderung, wie man das machen kann. Das nächste ist, dass wir hier ja, die Grenzen zwischen diesen einzelnen Körnern haben wir ein bisschen dick gezeichnet. Das hat auch einen Grund, weil diese Grenzen den Transport der Cooper-Paare sehr stark behindern. Ohne auf die Details einzugehen, aber es ist leider so, dass auch diese Grenzen hier nicht vorhanden sein dürfen oder aber die Verkippung sehr gering sein muss. Wenn ich jetzt nochmal auf die Kristallstruktur zurückgehe, wir haben in der Ebene zwei Richtungen, wir haben eine A-Achse und wir haben eine B-Achse, die in die Tiefe reingeht, also vielleicht entlang dieser Yttrium-Ketten hier. Und diese A- und B-Achsen, die liegen jetzt ja in der Ebene. Die C-Achsen stehen ja alle so, das haben wir ja schon geschafft, nehmen wir mal an. Die müssen dann auch noch hier ausgerichtet sein. Wenn die zu stark gegeneinander verkippt sind, dann fließt da auch kein Strom mehr. Das heißt, wir dürfen hier nur sogenannte Kleinwinkel-Kongrenzen haben, eine Verkippung vielleicht so bis 5, maximal 10 Grad. Alles andere ist störend. Diese sogenannte zweite Textur muss auch noch da sein. Wir haben es mit einer Textur in der Ebene zu tun und damit um eine biaxiale Textur. Und das brauchen wir auf einer Länge von einem Kilometer und möglichst muss das immer filamentiert sein. Das ist ein großes Problem, das herzustellen. Und deshalb sind wir eben auch 18 Jahre nach der Entdeckung der Hochtemperatur-Supraleiter noch nicht so weit, dass wir die Elektrotechnik revolutioniert haben. Aber wir haben große Fortschritte gemacht. Bei diesen langen Bändern, man ist jetzt inzwischen so weit, dass man so vielleicht bis 100 Meter gehen kann mit dem yttriumbaren Kupferoxid mit sehr guten Eigenschaften. Ich möchte jetzt auf diese Details nicht weiter eingehen. Das ist im Moment noch nicht so weit, dass man es einsetzen kann, aber die ersten Demonstratoren werden damit gebaut und in einigen Jahren werden wir so weit sein und dann werden wir eben auch Magnetresonanztomographen bauen können mit yttriumbarem Kupferoxid und damit mit einer Kühlung mit 77 Kelvin. Das Ganze wird billiger und auch die Arztrechnungen werden dann niedriger, denke ich. Gut, das ist jetzt die eine Seite. Das andere aber auch, man kann sich auch vorstellen, dass man andere Materialien nimmt, nämlich kompakte Materialien. Und bevor ich dazu komme, über kompakte Materialien zu sprechen, die eben nicht mehr einen Kilometer lang sind, solche Knüppel sind, möchte ich erst nochmal auf die magnetischen Eigenschaften eines Supraleiters eingehen, um zu zeigen, worauf jetzt da auch noch ankommt. Nun, R gleich 0, der Widerstand verschwindet bei einer Temperatur unterhalb der Sprungtemperatur, das habe ich bereits gezeigt am Beispiel von Quecksilber. Das ist meine Messkurve, Widerstand als Funktion der Temperatur für diese teilnehmhaltige Verbindung. Bei 125 Kelvin geht das auf 0 zurück. Gut, das ist eine Eigenschaft, die braucht man natürlich, wenn man Spulen wickeln will. Und das Ganze muss auch im Magnetfeld noch so sein. Aber wie verhält sich jetzt ein Supraleiter im Magnetfeld? Das ist eigentlich noch viel witziger, als dass nur der Widerstand verschwindet. Denn der Supraleiter hat einzigartige Eigenschaften im Magnetfeld, was kein anderes Material kann. Einmal, wenn die Temperatur zu hoch ist, also in diesem Bereich hier, dann ist das nur ganz normal leitend und dann dringt ein Magnetfeld ein. Wenn ein Magnetfeld, B soll die Flussdichte sein, extrem hoch ist, größer als ein oberer kritischer Wert, dringt es auch ein. Passiert auch nichts Besonderes, interessiert uns nicht. Aber wenn das Magnetfeld klein ist, dann kann es nicht eindringen. Das heißt, ein äußeres Magnetfeld kann in den Supraleiter nicht eindringen oder aber ein Supraleiter kann in ein Magnetfeld nicht eindringen. Das wollen wir mal ausprobieren. Wir haben hier eine Magnetschiene. Die Reihe hat Nordpol, die mittlere Südpol und die äußere wieder Nordpol. Und damit es wird ein Magnetfeld erzeugt, das so eine bestimmte Form hat, dass man in die Mitte hier sozusagen etwas legen könnte. Ich habe gesagt, ein Supraleiter dringt nicht ein, das wollen wir versuchen. Ich nehme hier mal den Supraleiter, der ist auch schön kalt geworden. Merkt man fast nicht an den Fingern. Naja, ich lege den hier drauf und der legt nach sowas. Und wie Sie also gut sehen können sicher, der liegt hier drauf und der schwebt. Hier am Ende fährt er gegen ein, da liegt ein Magnet quer, das können wir mal bezeichnen als Mauer, eine magnetische Mauer, nicht? Also wenn wir Magnetaugen hätten, könnten wir die auch sehen. Und er fährt jetzt hier also hin und her. Und
mit einer Eisenbahn kann man das so aber nicht machen.
Kannst du das besser, glaube ich nicht.
Zeigen Sie mal.
Oh, ach, die jungen Leute sind einfach geschickter, ne? Oh, der kann das sogar rumdrehen. Ach, die jungen Leute blamieren mich immer so. Ich weiß gar nicht, was jetzt, was ich dazu sagen. Nee, also jetzt, müssen wir uns mal überlegen. Es ist, glaube ich, nicht. Also bei mir ist es einfach so runtergefallen und der dreht so rum und es fällt um. Da war Physik dahinter. Ganz sicher, ganz sicher. Schauen wir erstmal an, wie. Erzähl erstmal, was ich gemacht habe. Also, wir haben hier diese Schiene, Nordpol, Südpol, Nordpol, die Feldverteilung, der Superlader liegt hier drinnen und der dringt hier nicht ein. Und wenn man den so ein bisschen abschiebt, dann ist er mir leider runtergefallen. Das war nicht so gut. Ja, aber was hat denn der Superlader noch für Eigenschaften? Ja, wenn das Feld ein bisschen größer wird, zunächst bei kleinem Feld dringt kein Magnetfeld ein, kein magnetischer Fluss, dann kann doch magnetischer Fluss eindringen. Oberhalb eines unteren kritischen Feldes BC1. Bis dann beim oberen kritischen Feld ist alles kaputt. Nicht? Hier dringt doch Feld ein, nicht? Ja, dann, und zwar dringt das Feld ein in Form sogenannter Flusslinien. Das sind diskrete elektronische Gebilde, die beweglich sind. Da bewegen sich keine Atome, sondern nur elektronische Gebilde. Und jetzt kann ich natürlich Defekte einbringen. Kleine Löcher oder irgendwas, was nicht supraleitend ist. Und wenn das hier die Flusslinie ist, dann wird diese Flusslinie an den Defekten festgehalten. Und jetzt hängt dann plötzlich dieses Magnetfeld total fest in dem Material. Und wenn diese Pinning-Zentren, wie wir sie nennen, sehr stark sind, sehr gut wirksam sind, dann kann keine weiteren eindringen und die können aber auch nicht raus. Das heißt aber, der Supraleiter kann seine Position im Magnetfeld nicht ändern. Zunächst hatten wir gesagt, der Supraleiter kann nicht eindringen. Das heißt, er ändert seine Position im Magnetfeld nicht. Dann, wenn er aber mal drinnen ist, in dem Fall kann er, jetzt sind die Flusslinien drinnen, die sind eingefroren, es gehen nicht mehr rein und es gehen auch keine raus. Wenn ich jetzt daran wackle, dann sehe ich, ich kann höchstens das ganze Feld mit verziehen und verformen, aber der Superleiter geht nicht raus. Und jetzt drehe ich das Ganze um, in dem Fall fällt er runter, in dem Fall hängt er immer noch dran. Gut, das wollen wir noch ein bisschen genauer verstehen hier, wie das funktioniert. Wenn wir also kein äußeres Feld haben, wenn wir ein kleines äußeres Feld haben, unterhalb dieses unteren kritischen Feldes, haben wir also das äußere Feld im Inneren und die Flussdichte im Inneren kein magnetischer Fluss im Supraleiter. Wenn es dann noch höher wird, wenn das BC1 überschritten wird, dann dringt Fluss ein. Da wir aber hier sehr viele Defekte in dem Material haben, dann kann der nicht so einfach eindringen, da muss eine Kraft schieben. Die Kraft entsteht dadurch, dass wir hier eine Änderung der Flussdichte haben. Die Änderung der Flussdichte mal der Flussdichte selber gibt uns eine Kraft. Das heißt, wir müssen einen bestimmten sogenannten Gradienten hier haben, anders kriegen wir die Flusslinie nicht rein. Wir kommen aus diesem Verlauf. Wenn wir noch höher gehen, dann kommen wir auch in der Mitte, kommen Flusslinien an, wir bekommen solch einen Verlauf. Wenn wir ganz hoch sind, dann ist alles voll. Und wenn wir dann wieder runtergehen, äußere Feld wieder tiefer, dann brauchen wir wieder diese Abhängigkeit, diesen sogenannten Gradienten, diese Änderung der Flussdichte im Inneren, damit der Fluss rausläuft. Und wenn wir schließlich das Feld abgeschaltet haben, dann haben wir immer noch magnetischen Fluss im Inneren hier vorhanden. Gut. Wir haben also hier ein Material, wo wir ein Magnetfeld anlegen, ein Magnetfeld wieder wegschalten und es ist magnetischer Fluss oder Magnetisierung drin. Sowas nennen wir normal einen Dauermagneten, einen Permanentmagneten. Normal sind diese Permanentmagnete aus Ferromagneten, eisenhaltigen, kobalthaltigen Sache oder so. In dem Fall sind es supraleitende Permanentmagnete. Das ist etwas Neues, das konnte man bisher nicht machen. Man konnte es mit den Tieftemperatursuperleitern machen, hat aber wenig Sinn gehabt, da man dicke Isolierungen brauchte. Also, jetzt kann man richtige Magnete machen. Die Frage ist, wie gut sind die? Ja, wir nehmen hier zwei solche Superleiter, nehmen einen Hall-Sensor, mit dem wir eine Flussdichte messen können, und scannen den, belegen den hier streifenförmig darüber und können dann den Wert ermitteln. Und dann bekommen wir genau solch einen Zuckerhut, so wie wir das zuvor betrachtet haben. Also diese Sache hier kann man in der Tat messen. Und was ist das Interessante? Dass die Flussdichte, die wir hier bekommen, sind 16 Tesla. Die besten normalen Magnete, Ferromagnete, die teuersten, Neodym-Eisenbohrer nennt man da heutzutage, die können ungefähr 1,5 Tesla machen. Wir können hier, allerdings bei einer tiefen Temperatur, das Zehnfache machen. Alle magnetischen Energien und Kräfte gehen quadratisch mit diesem Wert. Das heißt, wir haben hier jetzt Permanentmagnete zur Verfügung, die wir eigentlich kalt machen müssen, die zwei Größenordnungen höhere Kräfte und Energien uns liefern können. Und das öffnet natürlich vollkommen neue Möglichkeiten. Man hat hier mit riesigen Kräften zu tun. Das überspringe ich vielleicht mal. Ja, die Kräfte sind so groß, dass es sogar unter Umständen die Proben selber zerreißt. Dann misst man da zwei einzelne Stücke, weil einfach so wahnsinnig hohe Kräfte hier auftreten. Das sind jetzt Materialien. Das ist ein Rundmaterial. Wir werden später auch noch ein flaches Material sehen. Das ist hergestellt mit einem sogenannten Keimkristall. Und hier in dem Material gibt es eine extrem regelmäßige Anordnung der einzelnen Atome. Es ist nicht ganz so, also bei weitem nicht so perfekt wie dieses Silizium-Einkristall, wie man für die Mikroelektronik braucht, aber es ist gemessen an dem, was man zunächst mal für diese keramischen Materialien hatte, ein ganz tolles Material. Also die C-Achse liegt überwiegend in dieser Richtung, die AB-Achsen liegen in der Ebene und sind auch sehr gut ausgerichtet. Dieses Material wird in dem Nachbarinstitut am IFW Dresden hergestellt von Herrn Krabbes. Ja, das Ergebnis ist, wir vergleichen hier die hohen Remanenzwerte in massiven intrinsischen Kupferoxid sind extrem eindrucksvoll, zehnmal so hoch wie mit den besten normalen Magneten. Was können wir damit machen? Kontaktloser Transport, superleitende Magnetlager, superleitende Motoren. Mal als Schlagworte, ich möchte jetzt heute nur über diesen kontaktlosen Transport noch berichten. Das heißt, wir wollen die einsetzen für eine Schwebebahn, das Kind im Manne. Auch Frau Bethel hat auch jetzt Spaß daran. Aber wir wollen es einfach mal ausprobieren, wie das jetzt hier geht. Spielen wir einfach mal mit Eisenbahnen. Und Eisenbahn, eine schöne Dampflok muss dampfen, nicht? Das tut sie auch. Schwebt die wirklich? Kann man das so sehen? Also ganz sehen kann man nicht, aber ich lege mal was drauf hier. Na, da passiert noch nichts. Lege ich noch mehr drauf. Ja. Da passiert also auch noch nichts. Aber jetzt. Und siehe da. Sie fährt immer noch. Ja, das kann man natürlich auch an anderen Sachen demonstrieren. Wir hängen die hier mal unten dran und schieben sie an. Und was passiert? Mal gucken, fällt sie runter? Nee. Sie schwebt. Man kann auch in eine andere Richtung fahren, nicht? Haben Sie schon mal eine Lokomotive an die Wand geklatscht? Was passiert mit einer Lokomotive, die man an die Wand klatscht? Das bleibt kleben. Platsch. Und dann schieben wir sie an, auch mal in die andere Richtung. Hoppla. Und die fährt hier auch. Berührt die. Dann wollen wir den hier oben mal wieder anhalten. Und das kann man auch durchziehen. Ne? Gut, ja, das scheint zu funktionieren. Wie groß sind denn die Kräfte? Ich habe jetzt behauptet, die Kräfte seien extrem groß, nicht? Man muss das ja eigentlich auch ganz schön stabil da draufstehen. Jetzt versuchen wir mal hier einen Schnellfahrversuch, wie die Kurvenlage ist. Also wir wissen alle, der Ferrari hat in der Saison nicht so gut gemacht, aber ich glaube, wenn der Ferrari so eine Kurvenlage hätte wie dieses Fahrzeug hier, dann würde Michael Schumacher auch wieder dieses Jahr Weltmeister geworden sein. Und man kann ihn auch mal wieder, halt, bleib hier. Ich kann ihn natürlich abnehmen, gut, ich bin stark genug, um ihn wieder abnehmen zu können, aber man sieht, wie er hier richtig gegenklackt. Oder ich kann auch versuchen, ihn umzuwerfen und er kommt eben in die Position zurück. Es fixiert in der Position oberhalb der Schiene. Nicht, wie gesagt, das macht kein anderes Material. Wir haben hier keine weitere Energiezufuhr. Wir brauchen nur den Superleiter. Und den Superleiter bekommen wir nur, wenn wir ihn kühlen. Wir brauchen deshalb den flüssigen Stickstoff. Der flüssige Stickstoff wird durch Schweben nicht verbraucht. Er wird nur durch eine ungenügende Isolation verbraucht. Das heißt, je mehr wir in die Isolation stecken, umso geringer bekommen wir den Verbrauch. Und wir bekommen ein absolut kostenloses Schweben ansonsten. Nicht? Man kann es vergleichen, wenn wir Schlittschuh fahren. Natürlich, es muss unter Null sein, sonst können wir nicht Schlittschuh fahren. Aber die Kälte sonst brauchen wir zum Schlittschuh fahren nicht. Wir müssen nur das Eis haben. Und das Eis gibt es eben nur. Natürlich, wenn wir jetzt diesen Superleiter hätten bei Raumtemperatur, dann bräuchte man nicht mehr kühlen. Wir sind uns allerdings nicht ganz sicher, ob dann die Effekte wirklich noch in ausreichender Stärke vorhanden wären. Gut, in Dresden sind wir natürlich eine moderne Stadt und deshalb haben wir die Dresdner Straßenbahn auch schon so ausgestattet. Und die können wir jetzt auch noch mal ein bisschen fahren lassen. Noch ein bisschen schneller, sonst fährt es noch etwas länger. Gut. Was kann man damit machen? Wir haben hier also eine passive, stabile, kontaktlose Aufhängung. Wir haben keine Reibung, wir haben keinen Verschleiß, auch keinen Service entsprechend. Also wenn man bei uns in Dresden durch die Stadt fährt, dann jede Nacht sind Kolonnen unterwegs, die die Schienen nachschleifen und die Weichen nachschleifen und all das. Die Radkränze müssen alle 4 Wochen regelmäßig ausgetauscht werden. Rad kann es beim ICE, kann ja ganz schlimme Folgen haben. Also was braucht man nicht? Wir sind hier absolut stabil auf dieser Schiene. Und wir kommen von der Schiene nicht runter. Wir haften hier absolut fest drauf. Wir haben eine ebene Schiene. Ich hatte das hier gezeigt, indem ich das aufgelegt hatte. Wir haben ein vollkommen ebenes System. Wir haben keinen Punktkontaktradschiene. Das Problem etwa für Brücken ist, die müssen sehr stabil gebaut werden, weil sich hier diese Belastung über die Brücke drüber schiebt im Rahmen dieses Punktkontaktes, dadurch, dass eben das Rad nur mit einem Punkt auf der Schiene aufsetzt. Und das ist eine erhebliche Belastung. Hier haben wir eine verteilte Belastung. Wir haben eine Anziehung an die Schiene. Wir brauchen hier nicht die Schwerkraft, wir brauchen keine Traktion der normalen Bahn, sondern wir können auf die Weise natürlich gewichtsmäßig extrem leichte Konstruktionen wählen. Der Schwerpunkt kann ruhig ein bisschen höher liegen. Das macht nichts. Wir haben das Fahrzeug an die Schiene direkt passiv angezogen, passiv festgebunden daran. Wenn man keine Traktion hat, kann man auch relativ steile Steigungen machen. Das kommt nur auf die Kraft des Linearmotors an. Man würde eben einen Linearmotor, wie vorhin beim Transrapid vorgestellt, verwenden. Extrem hohe Lasten wären möglich. Wenn wir die Schiene nicht mit diesen Permanentmagneten machen würden, sondern mit Supraleitern auf 24 Kelvin kühlen würden, dann könnten wir zu einer Tragkraft kommen von 0,5 Tonne pro Quadratzentimeter. Nicht, das macht kein anderes bewegliches System, macht kein Radachsensystem. Und gut, die altehrwürdige Aula könnten wir vielleicht auch schwebend aufbauen mit diesen Tragekräften. Wir müssen natürlich dann immer gekühlt halten. Anwendungen. Ja, besonders interessant erscheinen uns Reinraumsysteme, weil hier einfach kein Abrieb stört, der immer abgesaugt werden muss im Reinraum. Wir haben einen kontaktlosen Aufzug selber mal gebaut. Da ist inzwischen allerdings der Linearmotor kaputt gegangen. Wir stellen uns vor logistische Systeme, hier brauchen wir Weichen. Schienengebundener Individualverkehr, unsere Partner im Projekt schwärmen da besonders davon. Man kann aber auch an Erdbebenschutz denken, eben durch eine Entkopplung. Oder passive magnetische Lager, elektrische Motoren. Wir haben an unserem Institut mit einer Reihe von Partnern, die ich gleich noch vorstellen werde, das Projekt Supratrans gestartet, finanziert von dem Sächsischen Ministerium für Wirtschaft und Arbeit. Und wir haben hier folgende Projektziele gehabt. Die Qualifikation dieser Schwebetechnologie für die Anwendung in Transportsystemen mal generell zu zeigen. einen Demonstrator aufzubauen, größere Abmessungen, größere Tragekräfte zu haben und in das System und eine Systemintegration zu machen, Antrieb, Positionierung, Sicherheit und so weiter. Und im Weiteren kommt dann am Ende noch zu einem Übergang zu schaltbarer elektromagnetischer Schiene und dann zu schnellen schaltbaren Weichen. Interessant finden wir, Gäste sind von unseren Partnern, die wir hier haben. Zunächst einmal die Projektleitung hat die Firma Elbas übernommen, elektrische Bahnsysteme, die in Dresden sitzen und weltweit agieren, U-Bahnen, Straßenbahnen, S-Bahnen auslegen. Und also ein Konstruktionsbüro mit so 50 Mitarbeitern, die sich der ganzen Sache sehr gut angenommen haben. Die Firma Sideon macht Fahrzeugentwicklung. Die Firma Baumüller mit ihrem Zweig in Kamen, sonst sitzen in Nürnberg, haben den Linearantrieb gemacht und dann waren also Hochschulen für Technik und Wirtschaft und TU waren noch mit beteiligt und unser Institut natürlich. Und was uns besonders freute, Dresdner Verkehrsbetriebe nahmen da regen Anteil, haben direkt im Projekt mitgemacht, haben auch Geld bekommen und waren natürlich für die Klärung einiger Fragen zuständig, Sicherheit und so weiter, uns da zu beraten und waren auch in jeder Sicht ungeheuer hilfreiche Partner bei dem Ganzen. Wie sollte das aussehen? Wir planten also eine solche Schiene, also eine Doppelschiene, wie das eben so üblich ist, um bessere Stabilität zu bekommen. Im Prinzip vier Füße, Kryostate, in denen also die Stickstoff gefüllt sind, in denen dann hier unten die Supraleiter angebracht werden. Also die Schiene bleibt warm, aber hier die Kälte ist eben im Fahrzeug. Die Schienenbreite 60 cm, wir haben 7 Meter Schienenstrang aufgebaut, im Moment kommt jetzt noch ein Kurvenstück mit dazu. Wir haben geplant für eine Zuladung von 100 Kilogramm, da hätte ich dann gerade auch gedurft. Wir planten hier von diesem yttriumbaren Kupferoxid Materialien 40 Stück zu verwenden mit diesen Dimensionen. Hier will ich nicht auf ins Einzelne eingehen, also 10 in jedem dieser Kryostaten wollten wir haben und damit wollten wir dann diese Tragekraft auch erreichen. Der Schienenaufbau, das ist der Schienenaufbau, den ich Ihnen bisher gezeigt habe, den wir im Spielzeug hier haben, und das ist jetzt der Schienenaufbau, den wir in diesem größeren Fahrzeug gemacht haben. Wir haben hier einen Permanentmagneten und hier hängt noch ein Permanentmagnet und das ist Weicheisen, sodass wir das Feld dann in dieser Verteilung hier haben. Hier kommt das Feld raus. Und unten ist es auch noch, aber da brauchen wir es nicht und das Ganze hier ist Aluminium. Gut, wir haben einen ersten Test mal aufgebaut. Wir haben hier dann diese Materialien eingesetzt, wir haben diese Materialien eingesetzt, 90 mm lang und da sitzt einer hier drinnen und damit, ja, hier, Sie sehen hier schon, die Schwebehöhe ist deutlich höher, als was wir hier im Experiment haben und auch die Felder sind höher, wir haben hier an der Oberfläche 1,1 Tesla, hier haben wir eine 0,4 und wie gesagt, es geht alles quadratisch, die Kräfte. Und gut, wir haben dann gemessen, welche Tragekraft wir hier bekommen können. Und wir haben also die Tragekraft als Funktion des Abstandes von der Schiene gemessen. Und das hat eine Hysterese, also das geht es beim Absenken. Und wenn wir jetzt zurückgehen, ist in dieser Weise, wenn wir das dann weitermachen, dann bleiben wir bei der Kurve. Und was haben wir hier gemessen? Wenn wir an diese Stelle hier gehen, dann sehen wir, dass wir beim Abstand von 7 mm noch 20 Kilogramm haben. 40 solcher Materialien, a 20 Kilogramm, gibt uns eine Tragekraft von 800 Kilogramm. Wir haben uns also ganz übel verrechnet. So sieht dann im Prinzip die Fahrzeugkonstruktion aus. Das ist ein Sitz. Das Ganze erinnert im Übrigen an die erste elektrische Lok von Siemens und Halske, die Herr Halske entwickelt hatte, vor genau 126 Jahren. Im äußeren Aufbau sollte das daran etwas erinnern. Unsere Bahntechnikpartner legten da größten Wert drauf, wie man sich vorstellen kann. Gut, wir sehen hier diese vier Kryostate, 1, 2 und auf der anderen Seite auch noch, die mit Stickstoff dann gefüllt werden. Und wir haben hier noch einen Kondensator, mit dem wir Energie für den Antrieb, der auch aktiv im Fahrzeug mit ist, gewinnen könnten. Und noch ein paar Details, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen muss, denke ich. Wir schauen uns das Fahrzeug von unten an. Hier sehen wir wieder diese Kryostate, in denen die Supraleiter stecken. Wir sehen hier solch ein Schwert. Das ist sozusagen der Rotor unseres Elektromotors, unseres Linearmotors. Die Konstruktion haben wir inzwischen geändert, inzwischen liegt das flach, aber hier an dem Schwert kann man das noch recht gut sehen, wie das aufgebaut ist. Und dieses Schwert greift dann eben in den Stator ein, der in der Schiene liegt, also das Schwert hängt hier dazwischen und das ist also der Stator des Linearantriebes und das ist dann der ganze Aufbau unserer Schiene. Gut, wir haben die Tragkraft dann auch mal wirklich getestet und in der Tat, die Tragkraft hat alle unsere Erwartungen übererfüllt. Das ist das Fahrzeug. Ja, kann man das auch für was verwenden? Neulich waren Leute von Dreisat bei uns. Die haben da eine gute Idee, wozu man das verwenden kann. Das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen. Nun, man kann eine Vision haben. Studenten, Dresdner Studenten hatten die Vision, was man machen kann. Die haben diese Animation hergestellt. Wenn Platz ist in der Stadt dann, oder es über eine Wiese geht, kann man also in dieser Weise hier fahren. Ja, wenn man jetzt zur Brücke kommt, es kommt zur Elbe, hängt man einfach die Schienen unten drunter. Ich werde auch gleich zeigen, was das Prinzip dahinter ist. Oder wenn es etwas eng ist, hängt man sie einfach seitlich an. Wir haben also gesehen, es funktioniert alles, technisch alles machbar. Und wie funktioniert das? Ja, man nimmt einfach einen Ring um das Fahrzeug und es sollen ja nicht die Fahrgäste umgedreht werden, sondern nur das Tragesystem. Und jetzt kann man das Tragesystem in dieser Weise hier umschwenken um das Fahrzeug. Also diese Studenten haben unsere Modelle gesehen und haben dann das daraus entwickelt und wir waren absolut begeistert, was die sich haben einfallen lassen. Gut, jetzt kann der hier entlang fahren. Jetzt kann man aber auch noch erhöhte Schwierigkeiten einbauen. Also wenn wir jetzt im Hochhaus haben und wir wollen ins 18. Stockwerk hoch, das ist eigentlich auch kein Problem. Diese Tragesysteme fahren auseinander, fahren hoch und wir haben dann die Station oben. Und wie Sie sehen, also für viele von Ihnen habe ich ein paar Plätze schon mal reserviert hier drinnen. Gut, habe ich noch weitere Zeit? Wenn ich noch 5 Minuten habe, dann möchte ich noch auf ein spezielles Problem kommen, nämlich die Weiche. Wie ist das beim Transrapid bisher? Die Weiche hat eine Länge von 150 Meter. In nur 2,5 Minuten kann man die hier umschalten und hier rüber ist das ganze Ding verbogen, um hierher zu kommen. Und das liegt daran, dass der Transrapid hier unten drunter greift. Bei unserem System kann alles eben sein und wir greifen nicht runter und wir können das wesentlich einfacher machen. Der Herr Bayer hat das in seiner Dissertation sich so überlegt, wie man das machen kann. Also, wir machen die Schiene nicht mehr mit Permanentmagneten, sondern elektromagnetisch. Und jetzt haben wir hier Spulen drin und die Spulen können wir mal so schalten, dass mal so fährt und mal so fährt. Und dann wieder so, indem wir nur einfach hier umschalten. So ein Umschalten kann man machen, wenn es automatisch ist, in weniger als eine Sekunde oder 10 Mal pro Sekunde könnte man auch umschalten. Das heißt, man kann eine sehr dichte Folge von Fahrzeugen haben. Beim Transrapid muss man 2,5 Minuten warten. Gut, natürlich, wenn man mit hoher Geschwindigkeit fährt, braucht man keine kürzeren Schaltzeiten. Das ist ganz prima. Aber wenn man in einem kleinen Verteilsystem arbeiten will, zum Beispiel Koffer verteilen an Flughäfen oder Fahrgäste auf die Gates verteilen, dann muss man schnell schalten können. Dann kann man so ein System verwenden, so eins eben nicht. Ja, wie kann man das realisieren? Das ist einmal die Schiene, so wie sie zunächst mal ankommt, und so geht sie wieder raus, und dazwischen liegt jetzt die Weiche, und die machen wir auf diese Weise, dass wir die hier schalten müssen irgendwie, dass wir also diese Pole umschalten. Und wie kann man sich das vorstellen? Wir nehmen hier diese Weicheisenanordnung und packen hier jetzt noch Spulen hinein. Jetzt haben wir die Spulen, jetzt können wir entweder diese beiden Spulen erregen, dann sind diese Schienenelemente aktiviert, oder diese beiden Spulen und diese beiden. Jetzt haben wir noch vorne und hinten hingebaut die ankommende Schiene und die beiden weggehen, also dieser Teil. Und so kann man das dann in einer sehr einfachen Weise zunächst realisieren. Jetzt haben wir hier nochmal eine Live-Aufnahme, wie das Fahrzeug rübergeschoben ist. Ich sehe, das wackelt noch ein bisschen, aber es ist auch nur auf einer Schiene. Also das kann man noch wesentlich besser machen. Und das hat er umgeschaltet und das geht zur anderen Seite. Und dann hat man auch den Kommentar der Leute, die dran arbeiten. Und ich möchte mich bedanken bei meinen Mitarbeitern. Gut, die haben nicht alle an dem Projekt mitgemacht, aber ich möchte mal sehen, das ist also die jüngere Hälfte meines Instituts. Und ganz besonders mitgearbeitet haben die hier genannten. Und besonders bedanken möchte ich mich bei Jörg Hachenberg und Uta Bethe, die beiden, die mir hier assistiert haben heute, die hier aus dem Ersten Physikalischen Institut in Göttingen kommen. Herzlichen Dank. Und damit...
Es sprach Professor Dr. Ludwig Schulz zum Thema Vom Schweben auf Magnetfeldern, die wundersame Welt der Supraleiter.